Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
In dieser Woche startet in England und in Wales eins der größten Sportereignisse der Welt. Wenn man so den Statistiken glauben mag, so zwischen Platz 5 und Platz 10 bei den größten oder meistgesehenen Sportereignissen der Welt. Die Cricket-WM im One Day International fängt in dieser Woche an in England und Wales. Und das werden die 10 besten Mannschaften dieser Erde den Cricket-Weltmeister bis zum 14. Juli dann ausmachen. Wir müssten darüber reden, über Cricket an sich, weil in Deutschland ist das für viele noch ein Buch mit 7 Siegeln. Und wir wollen in diesem Podcast mal erklären, was die Regeln überhaupt sind, woher der Cricket-Sport kommt, was die Regeln allgemein sind, was die Regeln speziell bei dieser Spielform sind und wie das dann in Cricket dann so abläuft, dass es dann auch für viele und für euch dann auch leichter zu gucken ist, beziehungsweise dass ihr hinterher sagen könnt, Mensch, Cricket ist ja gar nicht so schwer zu verstehen. Mein Name ist Andreas Thies. Ich habe mir einen echten Cricket-Experten jetzt hier ans Telefon geholt. Das ist nämlich der Tom Klein. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Tom, erstmal die Frage, wie bist du überhaupt zum Cricket gekommen, dass du jetzt so viel weißt zu diesem Sport?
Ja, ich bin halb Engländer. Meine Mutter ist aus England vor langer Zeit nach Deutschland gekommen, hat meinen Vater geheiratet. Und ich habe eine große Familie in England und Australien und habe in meiner Teenagerzeit oder eigentlich seit von Geburt an sehr viel Zeit in England verbracht. Und bin letztlich Anfang der 80er Jahre, ich habe da sehr viel Fernsehen halt auch geguckt und bin dann bei einer mittlerweile sehr legendären Testserie zwischen England und Australien hängen geblieben. Ian Botham hat damals die Engländer in einer in der Ashes Series, wo England regelmäßig gegen Australien spielt, zum Sieg gebracht und das fand ich so faszinierend, dass ich anschließend Zeugs mit nach Deutschland gebracht habe, um mit meinen Freunden auf einem Rote Erde Ascheplatz Cricket zu spielen in meiner pfälzischen Heimat. Und seitdem hat mich das Cricket-Virus auch eigentlich nie wieder losgelassen.
Und was haben die Freunde im Pfälzischen gedacht, als du da mit Cricket-Schlägern etc. angekommen bist?
Naja, das war, wie gesagt, Anfang, Mitte der 80er Jahre war das vollkommen, also die haben mitgespielt, weil in dem Alter macht man ja so Sachen auch einfach noch. Aber natürlich war Cricket für niemanden hier in Deutschland jemals von Belang oder niemals hat das jemals, das hat nie jemand wirklich verstanden. Aber es ging letztlich darum, einen Ball zu werfen und mit einem Schläger danach zu schlagen. Das konnte man auch in der tiefen pfälzischen Provinz nachvollziehen und mehr war es ja dann damals auch gar nicht. Mhm. Ich habe mich immer sehr geärgert, dass ich das Spiel nie selber gespielt habe und dann bin ich irgendwann Mitte der 90er Jahre mal nach Frankfurt gefahren und sah von der Autobahn zufällig einen Cricketplatz rechts liegen und dachte, guck mal an, es gibt offensichtlich dann doch hier Menschen in Deutschland, die das auch spielen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es im Rhein-Main-Gebiet eigentlich sehr viele Teams gibt. Meistens sind das halt aus der pakistanischen Community Leute, die dort spielen und einige verehrte Expats. Und dann habe ich mit Anfang 30 selber nochmal angefangen, Cricket zu spielen. Habe es dann nie zu besonders großer Meisterschaft gebracht, aber hatte zumindest großen Spaß und habe es dann auch mal in einer richtigen Mannschaft selbst gespielt.
Ja, also Cricket-Experte auf jeden Fall und nächste Woche beginnt die Cricket-WM. Ist das dann auch für dich ein besonderes Datum? Wir haben natürlich die Fußball-WM, die hier in Deutschland unglaublich groß beachtet wird. In diesem Jahr ist dann mal keine WM und keine Europameisterschaft. Ist das für dich dann ein großes Event dann auch, die Cricket-WM?
Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein großes Event. Ich bin kein allzu großer Fußballfan und schaue aber dafür sehr viel Cricket. Das verbraucht natürlich auch jede Menge Zeit, sehr zum Leidwesen meiner Familie. Und die WM ist für mich ein Top-Ereignis in diesem Jahr. Gerade ist die IPL, die Indian Premier League, zu Ende gegangen. Die lief auch fast 2 Monate lang. Das ist im Prinzip die wichtigste T20-Veranstaltung, also so ein Cricket-Kurzformat der Welt. Und da habe ich jetzt schon gerade 2 Monate Binge-Watching hinter mir und jetzt kommt gerade die WM noch oben drauf.
Du hast es gerade gesagt oder du hast es am Anfang gesagt, dass du englische Wurzeln hast. In England ist dieser Sport dann ja auch entstanden. Man hat verschiedene Quellen, die sagen, ja, im 14. Jahrhundert, dass der Sport sogar von Kindern erfunden worden ist und dass es dann erst im 16., 17. Jahrhundert so losging, dann auch mit den Regeln und dass dann auch dieser Sport Cricket dann auch mit dem Namen Cricket entstand. Es ist tatsächlich eine Geschichte von England, ein Sport in England beziehungsweise dann auch seiner Kolonien damals.
Ja, genau. Die Engländer haben das dann in die Kolonien getragen und aber letztlich so richtig groß oder zum Nationalsport geworden ist Cricket in England erst im 18. Jahrhundert. Im 19. und 20. Jahrhundert hat sich das Ganze dann im Prinzip weiter professionalisiert. So richtig, wie soll ich sagen, vermarktet wird der Sport aber eigentlich erst seit Ende der 1970er Jahre. Das ist einem australischen Medienunternehmer zu verdanken, der zu den althergebrachten und oft auch relativ langweiligen und steifen Veranstaltungen so ein bisschen mehr Action in die ganze Geschichte reinbringen wollte, weil er das auf seinem eigenen Fernsehkanal gerne vermarkten wollte. Und erst seitdem hat tatsächlich eine Professionalisierung stattgefunden. Seitdem werden Spieler auch bezahlt und immer besser bezahlt. Vorher konnte man Cricket nur spielen, wenn man nebenbei noch andere Jobs hat.
Mhm. Es ist ja so ein bisschen so wie im Rugby auch. Im Rugby hatte man gerade dann auch in Australien beziehungsweise Südafrika erst so in den 70er und 80er Jahren die Professionalisierung. Vorher hieß es, das ist ein Amateursport. Es ist ein bisschen ähnlich dann ja auch beim Cricket gewesen, wo man ja auch auf seine Traditionen sehr schwört. Gerade diese, du hast sie angesprochen, diese Testspielserie zwischen England und Australien, die The Ashes genannt wird, die immer über mehrere Tage dann ausgetragen werden. Diese Testmatches, wie sie genannt werden, werden über mehrere Tage ausgetragen. Man hat ja so, man versucht ja schon den Traditionen dann auch gerecht zu werden, auch wenn man sich diesem Sport jetzt oder diesem Sport an sich etwas öffnet durch diese kürzeren Formate.
Ja, das ist richtig. Also Cricket ist ein sehr traditionsverhafteter Sport, auch sehr statistikverliebt und wie gesagt, war lange Zeit eine extrem steife Angelegenheit von, wie man sich richtig vorstellt, so alten englischen Herren, die oft Clubmitglieder von sehr exklusiven Clubs waren und dann mit ihren Clubkrawatten auf der Tribüne gesessen haben. Es geht sehr viel, wie gesagt, um Zahlen und Statistiken. Die Spiele dauern lang, diese Testmatches, die dauern bis zu 5 Tage. Jeden Tag geht das im Prinzip über 8 Stunden und diese Tests werden dann auch in Serien gespielt. Das heißt, da hat man 2 bis 6 Tests hintereinander. Das zieht sich dann zum Teil über Wochen und Monate. Und früher war Cricket halt auch einfach ein Sport für die Aristokratie. Denn wer gearbeitet hat, konnte natürlich nicht so viel Zeit mit so einem Sport verbringen. Ja, und auch das hat sich dann, wie gesagt, erst mit der Zeit und mit den kürzeren Formaten und fernsehtauglicheren Formaten so ein Stück weit auch geändert.
Und wir werden diese WM ab nächster Woche dann auch in einem dieser kürzeren Formate dann austragen. Es gibt diese Tests, die du jetzt angesprochen hast, die teilweise über mehrere Wochen gibt. Es gibt das 2020, eine sehr kurze Form, wo du eben drüber gesprochen hast in dieser Indian Premier League. Und es gibt das One Day International. Und das wird nächste Woche dann die Spielform sein, die an jedem Tag genau ein Spiel dann ausgetragen wird, dann während dieser Weltmeisterschaft.
Ganz genau. Im Prinzip 8 Stunden. Es gibt eine Mittagspause und es gibt eine Teepause. Es gibt keine Teepause, die gibt es nur bei Tests, Entschuldigung. Ja. Es gibt nur eine Pause zwischen den Innings, Entschuldigung.
Ja, also die Mittagspause gibt es, 8 Stunden wird ein Spiel angesetzt. Wir möchten jetzt die Regeln erklären und wir möchten auch so ein bisschen die Regeln erklären, was man so im Fernsehen sieht, beziehungsweise wie man diesem Spiel dann auch im Fernsehen, beziehungsweise im Stream, wo man es auch immer ab nächster Woche dann schauen mag, dann wo man es gucken kann und wie man es so ein bisschen nachvollziehen kann. Und wir müssen tatsächlich dann mit diesem Spielfeld anfangen, was eine ovale oder beziehungsweise eine runde Fläche ist, ungefähr mit 140, 150 Metern Durchmesser. Da gibt es ja schon das erste Problem in Deutschland. Find mal so einen Platz beziehungsweise so eine große Fläche, um einen Cricketplatz dort zu installieren. Ein Fußballfeld wird nicht reichen.
Nee, obwohl Cricket tatsächlich hier in Deutschland zum Teil auch auf Fußballfeldern ausgetragen wird, das ist oft mit hohem Improvisationsgeist verbunden, aber dass du wirklich eine grüne Rasenfläche dieser Größe hast, das gibt es nur sehr selten. Und dann gibt es ja, das ist ja sozusagen das Gesamtfeld und in der Mitte gibt es den sogenannten Pitch. Das ist eine Fläche 20 auf 3 Meter ungefähr. Und dort stehen die Schlagleute und dort wird geworfen und dort findet das eigentliche Spiel statt. oder der zentrale Teil des Spiels findet dort statt. Und diese Pitches, das ist sehr, sehr kurz gemähte Erde, die oft auch relativ hart ist. Und solche Pitches müssen wie im Prinzip beim Golf Greens gut gepflegt sein und hergerichtet sein. Und solche Plätze gibt es in Deutschland kaum. Nicht viele. Kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und wenn man viel Glück hat, findet man noch einen Platz, wo so ein AstroTurf ist, also so ein Teppich im Prinzip, wo der Pitch aus so grünem Teppich ist, Grasteppich. Und ansonsten behilft man sich in Deutschland oft mit Kokosmatten, die auf Holzbrettern liegen.
Genau, das sind diese Pitching-Matten, die dann anstelle dieses Pitches ausgelegt werden, wenn man nicht diese 20 mal 3 Meter Fläche dann ausmähen möchte, wie es ja sonst kurz gemäht werden muss. Ich habe es in Australien gesehen, es gibt für die großen Plätze gibt es jemanden, der tatsächlich jeden Tag diesen Pitch dann mäht, und der muss wirklich sehr, sehr kurz sein, beziehungsweise es muss eine ebene Fläche dann ja auch sein.
Ja, diese Pitches werden sozusagen von den Greenkeepern der Stadien extra angefertigt, und je nachdem, wie man den Pitch präpariert, kann der den Fähigkeiten der eigenen Mannschaft eher zuträglich sein. Man kann den langsamer machen, man kann den schneller machen, man kann das Gras ein bisschen höher lassen, man kann das Gras noch kürzer mähen. Also all das verändert die Spieleigenschaften von dem Pitch, und im Idealfalle macht man das natürlich ein bisschen so, dass das der Heimmannschaft immer zugute kommt.
Wir haben also diese Fläche von ungefähr 150 Metern Durchmessern. Im Cricket wird in Fuß gemessen, 450 bis 500 Fuß ungefähr der Durchmesser. Wir haben gerade den Pitch gesprochen, eine 20 mal 3 Meter Fläche, in der das Spiel eigentlich stattfindet mit den Spielern der Feldmannschaft außen drum. Das erklären wir gleich. Wir haben noch die Begrenzung dieser Fläche, das Boundary Rope. Das wird gleich noch bei der Punktevergabe, wird es dann auch noch wichtig. Aber es wird ungefähr, also es wird mit einem Seil, wird diese Spielfläche begrenzt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Du hast schon gesagt, das nennt man Boundary Rope. Und die Größe des Spielfeldes selbst ist gar nicht, es gibt keine exakt festgelegte Größe, wie groß ein Feld sein muss. Manchmal sind die Felder größer, manchmal sind sie einfach kürzer, manchmal sind bestimmte Seiten kürzer als andere. Also da gibt es gar keine festgesetzte Regel. Man bewegt sich nur innerhalb dieses von dir genannten Rahmens. Ja, und das ist dann sozusagen der äußere Zirkel des Feldes, und dann gibt es halt noch diesen inneren Bereich mit dem Pitch, und dann gibt es noch einen imaginären 30-Yard-Circle, also Durchmesser von 30 Yards, das sind ungefähr 27 Meter. Das ist das innere Feld, und da kommen wir dann sicher gleich auch nochmal drauf, was es damit auf sich hat.
Mit der Positionierung, denn nämlich auch der Spieler, die bei dem One-Day International dann auch auf speziellen Positionen stehen müssen. Wir haben das Boundary Rope, wir haben die Fläche, wir haben den Pitch, aber auf dem Pitch stehen dann nochmal so kleine Stabanordnungen. 3 Stäbe im Boden, 2 Stäbe liegen locker oben drauf. Das ist das Wicket, das sogenannte Wicket. Was hat es mit dem Wicket auf sich?
Das ist im Prinzip das Haus, das die Schlagleute verteidigen müssen. 3 Stäbe, die hier hochkant stehen, oben drauf liegen 2 kleine Stäbchen. Das macht ein Wicket aus, und der Schlagmann muss dieses Wicket mit seinem Schläger verteidigen, indem er den Ball davon wegbringt. Denn die Werfer werfen auf den Ball auf den Schlagmann zu, und der Schlagmann versucht, den Ball wegzuschlagen, um dann Punkte zu erzielen und um zu verhindern, dass der Ball dieses Wicket trifft. Denn dann fallen die Stäbchen runter, und dann scheidet der Schlagmann sofort aus.
Genau. Warum der Schlagmann ausscheidet und welche Schlagmänner ausscheiden, darüber sprechen wir gleich, beziehungsweise wie die Spieler angeordnet sind, dann auch auf dem Feld. Aber wir müssen erstmal gerade zusammenfassen, was es mit dem Spielfeld auf sich hat, was die wichtigsten Punkte sind. Und das macht meine Kollegin Julia, die das jetzt gerade zusammenfasst.
Das Cricket-Spielfeld hat einen Durchmesser von etwa 140 bis 150 Meter. Begrenzt wird dieses Feld durch das sogenannte Boundary Rope, ein am Boden liegendes Seil. Die Grenze heißt Boundary. In der Mitte des Spielfeldes befindet sich der Pitch. Der Pitch ist ca. 20 Meter lang und etwa 3 Meter breit. Auf dem Pitch werden die Bälle geworfen und vom Batsman versucht, ins Feld zu schlagen. An beiden Enden des Pitches steht das Wicket. Das Wicket besteht aus 3 Stangen, die nebeneinander im Boden stecken, und 2 Stäben, die lose aufliegen.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Im ersten Teil dieses Podcasts zu den Cricket-Regeln haben wir gelernt, woher der Sport eigentlich kommt, beziehungsweise wie so ein Spielfeld aussieht. Und wir können nochmal dazu sagen, macht euch am besten nebenbei nochmal den Wikipedia-Eintrag von Cricket auf oder schaut euch mal so an, wie so ein Spielfeld aussieht, um einfach das zu visualisieren, wie das aussieht, dieses Cricketfeld, um da einfach einen besseren Eindruck zu bekommen. Aber wir müssen jetzt zum Spielfeld gehen, beziehungsweise zu der Anordnung dieser Spiele. Beide Mannschaften bestehen aus 11 Spielern. Und es gibt Batsman und es gibt Bowler. Ich möchte eigentlich den Vergleich mit Baseball relativ klein halten, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Cricket-Puristen sagen, Baseball, das ist doch ein Sport für Prolls, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ein paar Parallelen zum Sport, zum Baseball. Gerade auch, wie die Spieler der verteidigenden Mannschaft beziehungsweise der angreifenden Mannschaft dann ja auch aufgestellt werden. Man hat den Batsman und um ihn herum stehen die Spieler im Feld, die versuchen, diese Bälle zu fangen.
Ja, das ist richtig. Also es stehen immer, eine Mannschaft besteht ja aus 11 Spielern. Und die Schlagmannschaft hat, weil es ja nur zwei dieser Wickets, also zwei dieser Holztore gibt, stehen immer nur zwei Schlagleute gleichzeitig auf dem Platz, während die Feldmannschaft immer komplett mit 11 Mann auf dem Platz zu finden ist. Und jetzt gibt es einen Werfer, der zu einem der beiden Schlagleute den Ball wirft und versucht, diesen Schlagmann, so schnell es irgend geht, aus dem Spiel zu eliminieren. Der Schlagmann wiederum versucht, durch die Art, wie er den Ball schlägt, zwischen diesen Toren, zwischen diesen Holztoren, den Wickets hin und her zu laufen. Und für jedes Mal, wenn er da einmal von einem Ende zum anderen gelaufen ist, kriegt er einen sogenannten Run, im Deutschen kann man ruhig sagen einen Punkt, es heißt Run, und im Englischen dürfte man niemals Point sagen. Das ist auch völlig verpönt. Aber ich würde mal sagen, wir können schon Punkt sagen. Also für einmal hin und her rennen gibt es einen Punkt. Und das ist das, was der Schlagmann versucht. Und so entsteht halt einfach so ein Kampf zwischen Werfer und Schlagmann. Und und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie die Werf- und Feldmannschaft diese Schlagleute einfach aus dem Spiel rausnehmen kann.
Also auf der einen Seite steht der Bowler, also der Werfer, Bowler wird er genannt, plus 10 seiner Kollegen, die im Feld verteilt stehen, um auf Bälle zu warten, die vom Batsman, von der gegnerischen Mannschaft geschlagen werden. Diese 10 Spieler im Feld, die müssen in einer bestimmten Anordnung dann auch stehen.
Ja, genau. Bei den One Day International Spielen gibt es klare Regelungen, je nach Fortgang eines Innings, also eines Spielabschnitts, wie viele Leute in diesem inneren Zirkel und wie viele außerhalb davon stehen dürfen. Das verändert sich, aber das erklären wir dann im Fortgang des Podcasts auch nochmal genauer, wie das aussieht.
Genau, also die 10 Kollegen des Bowlers, des Werfers, die stehen also im Feld verteilt. Für die gegnerische Mannschaft stehen 2 Spieler auf dem Feld. Auf jeder Seite des Wickets, also wir haben 2 Wickets, auf jeder Seite dieses Wickets steht jeweils ein Spieler, weil abwechselnd auf diese Spieler dann geworfen wird. Gibt es da auch dann noch eine Anordnung, beziehungsweise gibt es da diese Spezialisierung dann auch noch, dass wir Leute haben, die wirklich extrem gut schlagen können und die dann gleich quasi als Erste mit reingenommen werden?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Runs oder Punkte erzielen kann immer nur derjenige der beiden Schlagleute, auf denen der Ball auch geworfen wird. Der andere muss zwar mitlaufen, aber der kann selbst erstmal keine Runs erzielen in dem Moment. Und die Art und Weise, wie man die Bälle auf den Schlagmann wirft, da gibt es verschiedene Techniken. Das kann sehr schnell sein, das kann mit sehr viel Spin sein, das kann mit Swing Bowling gemacht werden, dann beschreiben die Bälle so eine Kurve. Und natürlich am Anfang stellt man erstmal die sogenannten Opening Batsmen hin. Das sind Schlagleute, die müssen A, sehr nervenstark sein, die müssen technisch sehr versiert sein, die müssen gut mit einem neuen Ball umgehen können, weil der ja noch nicht so abgenutzt ist und deswegen andere Eigenschaften hat als ein Ball, der schon länger im Spiel ist. Also da gibt es so eine ganze Reihe von Anforderungen, die so ein Opening Batsman eigentlich erfüllen muss.
Also auch da wird nach Klasse gegangen, beziehungsweise die stärksten Leute, beziehungsweise die nervenstärksten Leute am Anfang. Darf denn jeder Spieler oder muss denn jeder Spieler eines Teams auch werfen können oder wird das auf wenige Schultern verteilt?
Dürfen darf jeder werfen. Es gibt nur im One-Day International Cricket eine bestimmte Anzahl von Bällen, die jeder werfen darf, damit nicht einer quasi das ganze Spiel überwirft und dann ist sonst keiner da. Also das ist limitiert. Aber wer von diesen Elfen das macht, das ist quasi dem werfenden Team überlassen. Aber auch da gibt es ja natürlich eine Spezialisierung. Es gibt Spieler, die können besonders gut schlagen, die haben da besondere Fähigkeiten. Es gibt Spieler, die können besonders gut werfen und haben da besonders gute Fähigkeiten. Und dann gibt es auch noch Spieler, sogenannte Allrounder, die können beides in den seltensten Fällen beides gleich gut. Aber wer halt beides auf sehr hohem Niveau spielen kann, das sind natürlich besonders begehrte Spieler für so ein Team, weil die überall einsetzbar sind.
Was sagt die Erfahrung? Wie viele Leute werden ungefähr als Bowler, als Werfer dann auch eingesetzt?
In der Regel hat man 4 bis 5 spezialisierte Bowler im Team. Das ändert sich je nachdem, wer der Gegner ist und wie da die Schlagleute spielen. Das hängt davon ab, wie der Platz beschaffen ist, also der Pitch, dieser mittlere Streifen, welche Eigenschaften der hat. Das hängt ein bisschen davon ab, wo auf der Erde gespielt wird. Plätze auf dem indischen Subkontinent verhalten sich ganz anders als Plätze in England. Das hängt mit dem Wetter zusammen. Das beeinflusst die Flugeigenschaften vom Ball. Also das ist sehr individuell, wie man da die Teams zusammenstellt. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wer sind die Schlagleute, die in den Teams spielen, was für Werfer können wir aufbieten, die besonders gut gegen diese Schlagleute spielen können. Also das ist ein sehr komplexes Thema.
Ja, aber wir können sagen, es werden nicht alle 11 als Bowler eingesetzt. Das können wir auf jeden Fall dann sagen.
Das können wir auf jeden Fall sagen. Also, dass eine Mannschaft mit 11 Bowlern, also dass da alle 11 gebowlt hätten, das habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Und wenn man noch auf dieses Spielfeld schaut, wenn man sich so eine Übertragung ansieht und ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man einen Spieler aus der Feldmannschaft, wo dann ja auch die Bowler dabei sind. Mhm. Der hat Handschuhe an. Was hat es damit auf sich?
Das ist der sogenannte Wicketkeeper. Der steht in direkter Linie hinter diesem Holztor, das der Schlagmann verteidigen will. Der ist im Prinzip dazu da, Bälle möglichst schnell aufzuhalten, die der Werfer, also die da durchrutschen. Der sieht im Prinzip aus wie sieht aus wie beim Baseball. Der hat auch so große Handschuhe, genau. Steht hinten dran und versucht Bälle einfach aufzuhalten, damit die nicht unkontrolliert ins Feld gehen.
Und es tatsächlich, ja, man hat mehrere Parallelen ja mit dem Baseball. Das könnte der Catcher sein aus dem Baseball.
Genau. Ja. Also so wie, wenn man Baseball schon mal gesehen hat, dann ist der Wicketkeeper, dann kann man sich den so ungefähr vorstellen.
Der Wicketkeeper ist allerdings der coolere Begriff.
Klingt deutlich besser, ja. Und man muss ja auch sagen, also Cricket war auf jeden Fall zuerst da. Baseball muss auf jeden Fall hinterher erst gekommen sein. Und ich bin natürlich Cricket-Purist und Baseball ist nichts für mich. Ja,
aber wir haben euch jetzt so ein bisschen mal die Mannschaften dargestellt. Wir haben Batsman, wir haben Bowler, aber auch das erklärt Julia jetzt nochmal ganz kurz. Was sind Batsman, was sind Bowler, wie viele Leute sind in einer Mannschaft? Die Zusammenfassung, die Kurzzusammenfassung erhört ja jetzt nochmal von Julia.
Jede Mannschaft besteht aus 11 Spielern. Auf der Seite der Mannschaft, die schlägt, sind 2 Spieler aktiv. Die Batsman. Sie stehen jeweils an einem der beiden Wickets. Die gegnerische Mannschaft besteht aus 10 Feldspielern, die versuchen, den Ball zu fangen und die Schlagmannschaft daran zu hindern, Runs zu erzielen. Ein Spieler ist der Werfer, der sogenannte Bowler. Er wirft die Bälle auf den Batsman und versucht mit seinem Wurf, den Batsman aus dem Spiel zu nehmen. Hinter dem Wicket steht der einzige Spieler, der Handschuhe trägt, der Wicketkeeper. Er trägt dafür Sorge, dass ein geworfener Ball, der am Batsman vorbeigeht, aufgefangen wird.
In diesem Cricket-Regel-Podcast haben wir jetzt schon gelernt, wie ein Spielfeld aufgebaut ist, wie die Mannschaften aussehen. Jetzt müssen wir an den Spielverlauf gehen. Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben den Werfer, den Bowler, der auf den Batsman wirft. Und das passiert immer hintereinander. Wir haben, jetzt müssen wir ein paar Begriffe erklären, wir haben verschiedene Overs, wir haben Innings und wir haben erstmal die Würfe. Wenn wir ganz vorne ganz normal anfangen, dann haben wir einen Batsman und einen Bowler. Der Bowler läuft an, hat auch eine spezielle Herangehensweise, wie er den Wurf werfen muss und wirft auf den Batsman und versucht, entweder dieses Wicket zu treffen oder den Schläger vom Batsman so zu treffen, dass der Ball dann aus der Luft gefangen werden kann, um ihn dann auszumachen. Das Ziel des Batsman ist also, den Spieler, den Gegner, dann in irgendeiner Weise zu einem Fehler zu zwingen und ihn dann auszumachen. Ist das richtig erklärt?
Das ist richtig erklärt. Denn ich habe ja schon vorhin gesagt, also die Schlagmannschaft versucht in diesem Inning, in ihrem Innings möglichst viele Punkte zu erzielen. Und die Werfer versuchen, diese Anzahl der Punkte möglichst stark zu limitieren. Und das ist das, was eigentlich den interessanten Kampf beim Cricket ausmacht.
Also, der Bowler möchte den Batsman ausmachen. Wie lange hat er für sowas Zeit? Also, wie ist die Spieldauer eingeteilt?
Ein One-Day International besteht aus zwei Innings. In jedem Inning ist jede Mannschaft einmal die Schlagmannschaft und einmal die Wurf- und Feldmannschaft. Das wechselt nach dem ersten Inning und wie gesagt, nur die Schlagmannschaft kann Punkte erzielen. Das heißt, die Schlagmannschaft, die die Wahl gewinnt und dann das erste Innings als Schlagmannschaft absolviert, die hat nach Ende von insgesamt 300 Bällen, die auf diese Schlagleute geworfen werden, eine bestimmte Punktzahl erzielt. Dann wechselt das Ganze, dann ist die andere Mannschaft die Schlagmannschaft und die versucht jetzt, diese Punktzahl zu übertreffen. Wenn sie das schafft, gewinnt sie. Schafft sie es innerhalb dieser 300 Bälle nicht, dann verliert sie. Und das Spiel selbst ist unterteilt in Over. Ein Over hat 6 Bälle und ein Over wird immer von einem Werfer geworfen. Also der wirft 6 Bälle hintereinander auf den Schlagmann. Dann wechselt das Ganze, dann kommt ein anderer Werfer dran, der wiederum 6 Bälle wirft. Und das Ganze wiederholt sich 50 Mal. Das heißt, jede Mannschaft hat 50 Over zu spielen, a 6 Bällen sind 300 Bälle und dann wechselt das ganze Setup und die vorher geschlagen haben, sind jetzt im Feld und umgekehrt.
Aber der Werfer wirft immer erstmal von einer Position, also er hat 6 Bälle von einer Position. Sie stehen sich ja, zwei Bowler stehen sich ja quasi gegenüber und die würden abwechselnd immer 6 Bälle werfen.
Also das Ganze funktioniert wie folgt, ein Over wird immer von einem Ende des Platzes quasi oder von dem einen Wicket auf das andere geworfen und im nächsten Over geht es von der anderen Richtung. Das wechselt immer hin und her. Und das hat auch unterschiedliche, also da kann sozusagen mal ein Gefälle drin sein in dem Platz von dem einen Ende und vom anderen Ende gibt es dann halt einen Anstieg. Auch das ist sozusagen sehr unterschiedlich und beeinflusst den Ball, wie der am Ende zu dem Schlagmann kommt. So wechseln dann auch sozusagen die Schlagleute, denn wenn du den Ball einmal ins Feld schlägst und läufst einmal von dem einen Wicket zum anderen Wicket und dann steht ja der Batsman da, wo vorher der erste gestanden hat und dann schlägt der den nächsten Ball.
Also, das heißt, wir haben zwei Batsmen, die sich abwechseln könnten, aber wir haben erstmal nur einen Werfer. Dieser Werfer wirft die 6 Bälle, danach wirft er von der anderen Seite die 6 Bälle. Und so geht es dann über diese 50 Over. Jedes Over sind 6 Bälle. Wirft er diese oder versucht er, seine Gegner dann auszumachen, beziehungsweise dann aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben jetzt die Würfe, werden die von einem einzigen geworfen? Nein, sie werden nicht von einem einzigen geworfen. Wann wird der Bowler, der Werfer, ausgewechselt?
Also nach einem Over, nach 6 Bällen, muss ein anderer Bowler ran. Ein Bowler darf niemals mehrere Over hintereinander bowlen, sondern das muss immer im Wechsel geschehen. Und beim One Day International Cricket gibt es eine Limitierung, dass ein Bowler nie mehr als 10 Over spielen darf. Das heißt, er hat maximal 60 Bälle und wenn er die absolviert hat, kann er nicht mehr weiterwerfen. Deswegen braucht man Minimum 5 Bowler, die 50 Over auch werfen können.
Also das heißt, das erste Over wirft zum Beispiel Werfer A, das zweite Over wirft Werfer B, das dritte Over, das kann wieder Werfer A werfen, bis er dann diese 10 Overs erreicht hat, bis er seine 60 Würfe gemacht hat, dann kommt spätestens der nächste, aber es kann auch vorher schon getauscht werden.
Es kann jederzeit getauscht werden. Das hängt sicher sehr stark vom Spielverlauf ab. Das hängt sicher auch ein bisschen davon ab, wer gerade als Schlagmann auf dem Feld steht. Es gibt Spieler, die funktionieren besonders gut zum Ende dieser 50 Over hin. Es gibt andere, die können einfach sehr gut am Anfang werfen. Das hängt so ein bisschen von dem Ball ab. Denn es sind zwei Bälle im Spiel. Von jedem Ende wird mit einem Ball geworfen und mit fortschreitender Spieldauer, der Ball ist aus Kork und Leder und mit Leder überzogen, und mit fortschreitender Spieldauer reibt sich dieses Leder auf. Das heißt, der ist am Anfang sehr shiny und sehr glatt, und dann wird er immer unebener und auch ein Stück weit weicher, und dann verändern sich die Flugeigenschaften dieses Balles. Und es gibt Werfer, die können, wie gesagt, sehr gut mit so neuen Bällen werfen, die sind dann sehr schnell. Und es gibt andere Werfer, die können sehr gut mit älteren Bällen werfen und können die auf eine andere Art und Weise werfen. Also da gibt es unterschiedliche Skills, und das hängt auch sehr vom Spielverlauf ab.
Wie viele Bälle werden dann eingesetzt? Weil so ein Ball kann ja auch mal das Stadion verlassen. Muss der wieder zurückgebracht werden?
Das kommt drauf an. Manchmal behalten den die Zuschauer. In der Regel werfen die den zurück, aber manchmal wird der Ball halt auch einfach irgendwo hingeworfen, wo er nicht mehr zurückgeholt werden kann. Dann bringt ein Helfer ein Kästchen mit Bällen auf den Platz, und die Schiedsrichter suchen dann einen Ball aus und sprechen das auch mit dem Kapitän der jeweiligen Teams so ab, und suchen einen Ball aus, der im Zustand ungefähr so ist wie der jetzt gerade verschwunden ist.
Also, wir haben jetzt gelernt, wie die Offensivmannschaft persönlich fällt, beziehungsweise Batsman-Mannschaft dann, oder die Werfermannschaft, Entschuldigung, die Werfer- und die Feldmannschaft dann aufgestellt sind und was sie zu tun haben. Auf der anderen Seite sind jetzt die Batsmen. Wir haben zwei Batsmen jeweils an einem Wicket. Du hast es gerade eben schon gesagt, sie können diese Runs erzielen, diese Punkte. Wenn sie einmal nach einem Schlag, der zum Beispiel ins Feld geht und nicht schnell genug zurückgebracht wird, wenn sie einmal von einem Wicket zum anderen laufen, das ist genau ein Run. Dazu muss der Ball aber den Boden berührt haben und nicht schnell genug von den Feldspielern wieder in die Mitte zurückgebracht werden. Wo muss der Ball hin, damit das Spiel dann quasi wieder unterbrochen ist?
Ja, also der Ball geht zurück zu den zu der Feldmannschaft oder zum Werfer, und je nachdem, wenn die Runs absolviert sind und wenn die erfolgreich absolviert sind, dann ist dieser Spielzug zu Ende, und dann kommt ein neuer Ball, der wiederum neu geworfen wird. Und die Werfer versuchen ja, die Schlagleute aus dem Spiel rauszunehmen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Möglichkeit 1, der Werfer wirft und der Schlagmann verfehlt den Ball oder trifft ihn so, dass der Ball dann direkt in das Holztor reinfliegt. Das Holztor fliegt auseinander, und dann ist der Schlagmann sofort raus. Möglichkeit 2, der Werfer wirft, der Schlagmann schlägt den Ball ins Feld, ohne dass er vorher den Boden berührt hat, und irgendein Spieler im Feld fängt diesen Ball direkt aus der Luft. Auch dann ist der Schlagmann aus. Dritte Möglichkeit, der Werfer wirft den Ball, der Schlagmann schlägt den Ball und fängt an zu rennen. Er hat eine sichere Position in seinem Haus. Sobald er diese sichere Position verlässt und außerhalb seines Hauses ist, ist er angreifbar. Und wenn dann die Feldmannschaft schnell genug den Ball zurückbefördert, und dann steht da der Wicketkeeper oder irgendein anderer Spieler, und er nimmt den Ball und schlägt im Prinzip das Holztor kaputt, während der Schlagmann außerhalb seines sicheren Hauses ist, dann nennt man das Runout, und dann ist er auch draußen. Und dann gibt es noch eine Variante, die ist, wenn man das Spiel gar nicht kennt, extrem schwer zu verstehen. Die nennt sich LBW, heißt Leg Before Wicket. Das bedeutet, der Werfer wirft den Ball, der Schlagmann versucht, den Ball zu schlagen, trifft ihn aber nicht, und der Ball fliegt in die Beinschützer des Schlagmannes. Und dann muss der Schiedsrichter entscheiden, ob dieser Ball, wenn er sozusagen nicht durch den Beinschoner vom Schlagmann abgeblockt worden wäre, ob er das Wicket getroffen hätte, also diese Holzstöcke getroffen hätte. So, um das zu entscheiden, muss man so ein Spiel schon relativ lange kennen, um das zu beurteilen, ob das so ist oder nicht.
Und dafür gibt es dann auch eine Videounterstützung?
Dafür gibt es eine Videounterstützung bei internationalen Spielen allemal. Und das ist so ein Tracker, der berechnet die genaue Kurve des Balles und kann dann zeigen, ob getroffen, ob der Werfer sozusagen getroffen hätte oder nicht. Und da gibt es vorher eine Voice Recognition, der zeigt, ob der Schlagmann noch mit seinem Schläger am Ball war, bevor er den Knieschutz oder den Beinschutz getroffen hat, dann ist man nämlich nicht raus. Nur wenn gar kein Schläger vorher berührt worden ist und der direkt auf diesen Schutz geht, dann ist man auch raus.
Also, wir haben jetzt die verschiedenen Arten und Weisen kennengelernt, wie oder wann ein Spieler dann aus ist. Dieser Spieler, der muss allerdings nicht nur ausgehen, der kann auch Runs erzielen. Wir haben gerade gesagt, dieser ganz normale Schlag, der zum Beispiel ins Spielfeld geht, die gegnerische Mannschaft hat ihn nicht gefangen, sondern muss ihn aufheben vom Boden und muss ihn zurückwerfen dort. Wenn dann die beiden Batsmen zwischen diesen Wickets hin und her laufen einmal, gibt es einen Run für die Mannschaft, die am Schlag ist. Sie kann allerdings auch mehr Runs erzielen. Wenn der Ball zum Beispiel weitergeht, können sie zwei Runs erzielen, indem sie einmal hin und her laufen, diese beiden Batsmen, zwischen den beiden Wickets. Es gibt aber noch die Möglichkeit, 4 und 6 Punkte zu machen. Wie sehen diese 4 und die 6 Punkte aus?
Genau. Der Werfer wirft, der Schlagmann schlägt den Ball, er kommt auf den Boden und rollt dann über die Boundary. Dann gibt's 4 Runs. Nächste Möglichkeit, der Werfer wirft, der Schlagmann schlägt den Ball in die Luft und er fliegt, ohne dass er vorher den Boden berührt, über die Boundary, dann gibt es 6 Runs. Ansonsten rennt man halt zwischen den Wickets hin und her. Da kann man zwischen 1 und 3 Runs erzielen, je nachdem, wie schnell eben der Ball wieder von der Feldmannschaft zurückgeworfen wird.
Also 6 Punkte sind ein Home Run für die Baseball-Fans unter uns.
Genau. 6 Punkte nennt man auch ein Maximum. Das ist natürlich so. 6er sind oft sehr spektakulär, weil da muss man halt immer auch mit ein bisschen Risiko schlagen. Und die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man so hochrisikohaft schlägt, dass man auch den Ball verfehlt und dann entweder per Runout aus dem Spiel genommen wird oder der Ball an einem vorbeiläuft und dann direkt das Wicket trifft. Also das ist immer, da muss man halt immer so ein bisschen abwägen.
Oder aber der Ball halt spektakulär aus der Luft gefangen wird, dann wäre man nämlich auch raus.
Genau, das ist die andere Möglichkeit, wenn man ihn nicht weit genug befördern kann und nicht über die Boundary kommt und einer steht davor und holt ihn aus der Luft.
Du hast es gerade gesagt, alle Batsmen müssen an den Schlag, beziehungsweise es gibt 10 von diesen Feldspielern, die an den Schlag gehen und es gibt 50 Overs, das heißt 300 Bälle. Kann so ein Spiel auch vor den 300 Bällen beendet sein?
Ja, kann es. Wenn alle Schlagleute, also es müssen ja immer 2 Schlagleute auf dem Platz stehen. Das heißt, wenn 10 Schlagleute aus dem Spiel eliminiert wurden, ist das Spiel für das Team vorbei, für das Schlagteam, weil dann kann man ja nur noch einen in die Mitte stellen und dann geht nichts mehr. So, und wenn die Feld- und Wurfmannschaft halt so gut ist, dass sie sehr viel schneller als innerhalb dieser vorgegebenen Bällezahl die ganzen Schlagleute aus dem Spiel nimmt, dann ist das Inning an der Stelle auch einfach vorbei.
Es kann aber auch sein, dass die 300 Würfe vorbeigehen und erst 4 oder 5 Schlagleute dann am Schlag gewesen sind.
Mitunter auch noch weniger. Manchmal schaffen es Teams auch, nur 1 oder 2 Leute zu verlieren auf dem Weg. Und das kann genauso sein, ja.
Also, wir haben die Möglichkeit, entweder über 300 Würfe das Spiel beenden zu lassen, gerade bei diesem One Day International, oder dann vorher, bevor diese 300 Bälle gespielt sind, sind alle 10 Schlagleute des Schlagteams raus. Das wäre dann das Ende des Innings für die eine Mannschaft und die andere käme dann dran.
Ganz genau.
Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de.
Und jetzt müssen wir nochmal gerade drauf gucken, wenn wir uns das Fernsehen angucken, sehen wir unten in der unteren Zeile, gerade die BBC macht das relativ übersichtlich, dass sie unten den Spielstand einblendet. Und der ist für viele dann auch noch ein Buch mit 7 Siegeln. Wir haben erst eine 2-stellige beziehungsweise 3-stellige Zahl, dann kommt ein Schrägstrich und dann kommt eine 1-stellige Zahl von 0 bis 9. Was bedeuten diese Zahlen?
Also, die Zahl, die vor dem Schrägstrich steht, das ist die Anzahl der Runs, die das Schlagteam bis jetzt erzielt hat. Und was hinter dem Schrägstrich, manchmal ist es auch ein Bindestrich, steht, Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist die Anzahl der Schlagleute, die schon ausgeschieden ist aus der Schlagmannschaft. Ja, da sieht man, wie sozusagen, wie viele noch übrig sind. Also beispielsweise steht da irgendwie 106-3. Dann heißt das, die Schlagmannschaft hatte 106 Runs erzielt und währenddessen drei Schlagleute auf dem Weg dorthin verloren.
Also das ist dann erstmal die, das ist alleine erstmal die Zahl, die für die Offensivmannschaft, für die Schlag, die Mannschaft am Schlag dann genannt wird. Bei der BBC beziehungsweise im Fernsehen ist entweder ein Bindestrich oder ein Schrägstrich zwischen den Runs und den Spielern, die schon ausgeschieden sind. Null heißt, es ist der erste Schlagmann am Schlag, der erste Batsman. Und bei sechs wären zum Beispiel schon fünf ausgeschieden und es ist der sechste.
Nee, dann sind schon sechs
ausgeschieden. Entschuldigung, sind sechs ausgeschieden, Entschuldigung.
Genau.
Dann ist
also die Anzahl hinter dem Bindestrich oder das zeigt immer die Anzahl der Leute, die schon ausgeschieden sind. Wobei das ist egal, ob das Nummer, das, da kann der Erste immer noch im Spiel sein und es sind die anderen halt ausgeschieden. Also das ist, es zeigt nicht an, wer da ausgeschieden ist, sondern nur die Anzahl derjenigen, die schon weg sind.
Aber am Ende zählt für den Sieg oder die Niederlage nur die Zahl vor dem Bindeschrägstrich und Binde oder Schrägstrich, oder?
Ja. Also die Anzahl der Runs, die man in einem Inning erzielt als Schlagmannschaft, das ist dein Maßstab. Dann wechselt das Ganze und dann muss die andere Mannschaft versuchen, einen Run mehr zu erzielen. Und wenn sie das schaffen, haben sie gewonnen.
Also das heißt, wenn ich jetzt 300 Runs mit zum Beispiel sechs Schlagleuten erreiche und die andere Mannschaft mit nur zwei Schlagleuten 290 Runs, aber vorher die 300 Bälle vorbei sind, dann hat die Mannschaft mit den 300 Runs auf jeden Fall gewonnen. Egal, wie viele Batsmen sie dafür eingesetzt hat.
Ganz genau, das spielt dann überhaupt keine Rolle.
Was wird noch angezeigt in diesen Statistiken? Wir haben dann natürlich dann auch noch die Individualleistungen. Wir sehen auch, wie viele Bälle von einem Werfer, von einem Bowler geworfen werden und wie viele Bälle ein Batsman entgegengenommen hat, oder?
Genau, erstmal siehst du in der Regel noch du siehst erst zwei Namen, das sind die Namen von den Schlagleuten, die im Moment auf dem Spiel stehen, dann hinten dran steht eine Zahl, das ist die Anzahl der Runs, die dieser Schlagmann in seinem Spiel bisher erzielt hat und dann siehst du auf der rechten Seite in der Regel den Namen des aktuellen Werfers, du siehst dahinter erneut eine Zahl, die wieder durch einen Bindestrich getrennt ist. Und am Anfang steht dann hinter dem Werfer die Zahl der Runs, die er in seinen Over sozusagen kassiert hat, sprich das, was die Schlagleute gegen ihn an Punkten erzielt haben. Und dann hinter dem Querstrich oder hinter dem Bindestrich steht die Anzahl der Schlagleute, die er eliminiert hat.
Das wäre dann also die Statistik, die unten angezeigt wird und die eigentlich erstmal für den Genuss des Cricketspiels die relevanten Zahlen sind.
Genau, das ist im normalen Verlauf des Spieles, siehst du erstmal, wie ist der generelle Spielstand, wie viele Schlagleute sind ausgeschieden, welche Schlagleute stehen auf dem Feld, wie viele Runs haben die bislang erzielt, wer ist der aktuelle Werfer, das wechselt ja wie gesagt bei jedem Over, also alle sechs Bälle, wie viele Runs hat der schon während seines Einsatzes kassiert und wie viele Schlagleute hat er eliminiert.
Was sind so die Leistungen, wo man sagen kann, das ist eine richtig gute Leistung von einem Bowler oder von einem Batsman gewesen? Woran kann man sich eventuell orientieren und sagen, okay, ich sehe dieses Spiel, ich sehe diese Spieler zum ersten Mal, ich kann jetzt feststellen, das ist ein richtig guter Spieler oder der hat einen guten Tag beim Werfen?
Es gibt für den Schlagmann so zwei Meilensteine oder mehrere Meilensteine, ist immer in 50er Schritten. Wenn man mal 50 Runs erzielt hat, dann ist das schon mal eine sehr gute Leistung. Noch besser ist es, wenn man 100 erzielt hat. Man nennt das auch a ton, also das ist die Bezeichnung für 100 Runs. Und so geht es dann immer weiter. Also wer über 100 Runs als Schlagmann erzielt hat, der hat schon eine richtig gute Leistung bei so einem One Day International abgeliefert. Aber auch 50 ist schon ein wertvoller Beitrag für das Gesamtteam innerhalb des Schlagkontextes. Für die Werfer, da würde ich sagen, bei so einem One-Day International, wenn da einer hinkommt und hat drei Schlagleute aus dem Spiel rausgenommen durch die Art, wie er geworfen hat, dann ist das auch schon ziemlich cool. Wenn du fünf Schlagleute in einem Inning eliminierst, dann hast du schon eine richtige Top-Top-Leistung abgeliefert.
Also wir haben jetzt dann auch nochmal gelernt, was ungefähr möglich ist, beziehungsweise welche Leistungen dann auch noch richtig gut sind, beziehungsweise wir haben auch gelernt, was die Zahlen unten zu bedeuten haben. Dieses Scoreboard, das haben wir dann auch noch hier im Beitrag mit hinterlegt. Dort könnt ihr dann auch noch sehen, dort könnt ihr nachvollziehen, wie diese Zahlen angedeutet sind, beziehungsweise wie diese Zahlen dann aufgebaut sind und wie sie zu verstehen sind.
Das, vielleicht ja? Kann man an der Stelle noch zwei Sachen vielleicht kurz ergänzen. Für den Schlagmann ist auch nicht ganz unentscheidend, wie seine Runrate ist. Das heißt, wie viele Punkte er bei der Gesamtzahl der Bälle, die ihm entgegengeworfen wurden, erzielt hat. Sprich, wenn der 10 Bälle hat man auf ihn geworfen und dabei hat er 10 Runs erzielt, dann hat er eine Runrate von 100. Und das ist so eine Benchmark. Und wenn du über 100 kommst, hast du schon im One Day International eine sehr gute Runrate erzielt. Wenn du deutlich darunter bist, dann ist es, je nachdem, was du dann hast, eher so ein bisschen mäßiger.
Ja.
Für den Werfer ist es entscheidend, welche Economy hat der? Sprich, wie viele Runs kassiert der im Schnitt per Over von den Schlagleuten? Ja, also wenn ich werfe und werfe so gut, dass keiner der beiden Schlagleute auch nur irgendeinen Run erzielen kann, dann ist es ein sogenanntes Maiden Over, ja, ein jungfräuliches Over, das ist dann super, weil dann kommt die Schlagmannschaft nicht vorwärts, erzielt keine Runs und verlangsamt sich das Spiel für die einfach. Wenn der jetzt aber beispielsweise 20 Runs pro Over kassiert, dann hat er von dem Schlagmann schön oder von den beiden Schlagleuten schön die Hucke voll gemacht gekriegt und dann ist das natürlich nicht so toll.
Wir haben also dieses eine Inning, jede Mannschaft ist einmal im Schlag, das ist die Charakteristik dann ja auch vom das ist die Charakteristik vom One Day International, dass jede Mannschaft einmal im Schlag ist. Das ist etwas anders als zum Beispiel beim Test, dort gibt es dann mehrere Innings.
Dort spielt jede Mannschaft 2 Innings maximal und dort gibt es keine Ballbegrenzung und das verändert den Charakter von so einem Test natürlich. Bei so einem Test kannst du ganz viele Bälle, wo du dir nicht sicher bist, ob du die gut schlagen kannst als Schlagmann, die kannst du einfach vorbei ziehen lassen, wenn du weißt, dass es halt jetzt nicht direkt dein Wicket treffen wird. So, und das heißt, dort spielen die Schlagleute nur Bälle, bei denen sie sich sehr sicher sind, dass sie auch gut treffen und gut ins Feld spielen können. Je weniger Bälle du zur Verfügung hast als Schlagmann, je höher wird das Risiko, weil du musst ja versuchen, Punkte zu erzielen. Und wenn du da einfach 20 Bälle an dir vorbeiziehen lässt und schlägst keinen, dann erzielt deine Mannschaft auch keine Runs und irgendwann ist die maximale Anzahl der Bälle vorbei. Und dann gibt's ja noch das T20-Format. Da ist die Anzahl der Bälle bei jeder Mannschaft auf 120 limitiert und da steigt das Risiko nochmal um ein Vielfaches. Das heißt, da ist viel mehr Action, da passieren aber dann natürlich auch sehr viel mehr Fehler, weil man da einfach sehr viel risikoreicher spielen muss.
Wie ist das eigentlich? Ist es von großer Bedeutung, welche Mannschaft anfängt und welche Mannschaft nachzieht?
Ja, das kann von sehr großer Bedeutung sein. Im One Day International würde ich mal sagen, wenn man sich sicher ist, dass man einen guten Score erzielen kann, dann hat man sicher einen psychologischen Vorteil, wenn man einen sehr guten Score vorlegen kann und die andere Mannschaft muss dem hinterherrennen. Es gibt aber andere Mannschaften, die sind besonders gut, Scores von anderen aufzuholen, weil die dann genau wissen, wir müssen an den und den Punkt kommen, dann können wir unser Spiel vielleicht auch so ein bisschen einteilen und können quasi versuchen, da am Ende auch eine Punktlandung hinzulegen. Dann hängt es ein bisschen vom Wetter ab. Wie ist die Wettervorhersage? Ja. Mhm. Denn das Wetter beeinflusst die Eigenschaften des, also die Flugkurven des Balles mitunter sehr. Und wenn bestimmte Wettersituationen sind, dann würde man sich vielleicht auch eher entscheiden, jetzt gerade nicht zu schlagen, sondern abzuwarten und umgekehrt.
Eine Frage habe ich noch zum Spielverlauf. Werden die Entscheidungen des Schiedsrichters angezweifelt? Weil es gibt ja, du hast gerade den Videobeweis dann ja auch erzählt oder erklärt, gibt es da Diskussionen zwischen Spielern und den Schiedsrichtern oder ist das ein Gentleman-Sport wie zum Beispiel der Rugby, wo dann auch die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht angezweifelt werden?
Ja, das ist beim Cricket ähnlich. Es ist vollkommen verpönt, den Schiedsrichter anzugehen, so wie wir das hier in Deutschland vom Fußball her kennen. Das gibt es im Cricket nicht. Natürlich wird da auch miteinander gesprochen, aber den Schiri richtig anzugehen, das wird sofort mit harten Strafen belegt. Also so den Schiri anzuschreien oder so, wie wir das hier aus dem Fußball jedes Wochenende können, das gibt es auf gar keinen Fall. Die Entscheidungen des Schiris sind auch nicht anzuzweifeln. Und obwohl Cricket auch gerne als Gentleman-Sport bezeichnet wird. Da gibt es aber auch natürlich zwischen den Spielern Nicklichkeiten und da ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab vor gut einem Jahr einen relativ harten Vorfall mit der australischen Mannschaft. Da haben australische Spieler in Südafrika gegen die Südafrikaner den Ball mit Schmirgelpapier abgeschmirgelt, um seine Eigenschaften zu verändern. Das ist dann aber aufgeflogen und dann wurden die über ein Jahr gesperrt und das war ein Riesenskandal, weil das natürlich ein extrem unethisches Verhalten ist. Aber da die Spieler, da passiert natürlich viel mit Gesten, da wird nicht rumgeschrien oder so, aber da passiert dann ganz viel über Gesten oder man läuft an seinem, der Bowler läuft an dem Batsman vorbei und gibt dem dann irgendwie so einen Spruch mit und so. Also sowas gibt's schon auch. Also das ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und eigentlich gehört es auch zu dem Gentleman's Status des Spiels, dass so, wenn du als Schlagmann weißt, du hast irgendwas gemacht und du bist dann sozusagen weg aus dem Spiel. Und wenn du das selbst weißt, dann gebietet es eigentlich die Gentleman-Ordnung, dass du sofort vom Platz runtergehst. Egal, und brauchst du gar nicht zu warten, bis der Schiri irgendwas entscheidet, sondern du hast es selber erkannt, du bist jetzt raus und dann geht man von sich aus. So hat man das Spiel früher verstanden. Auch da hat sich das schon geändert und da wartet man auch gerne erstmal die Videobeweise ab und so, bevor man dann irgendwas macht, selbst wenn man weiß, man ist eigentlich so weit, dass man gehen sollte.
Gibt es noch etwas, was du uns erklären musst, um den Cricket-Sport bzw. das Cricket-Match zu genießen, wenn man als Neuling da reinkommt?
Wenn man als Neuling da reinkommt. Also wie gesagt, man wird, wenn man Werfer sieht, wie die werfen, es gibt welche, die werfen den Ball einfach nur sehr schnell. Das sind sogenannte Fast Bowler und es gibt Bowler, die werfen den Ball mit sehr viel Spin. Das sind Spin Bowler. Da kommt der Spin vom Ball, kommt durch die Drehung des Handgelenks oder durch die Fingerdrehung. So, und das ist in der Regel sehr viel langsamer als das, was die Fast Bowler werfen. Also das muss man wissen, wenn man die Werfer einfach sieht. Und was viele ja immer glauben, ist, dass Cricket eine sehr langweilige Angelegenheit ist, weil die eben nur diese Test-Cricket-Spiele kennen, die sich sehr lange hinziehen, wo auch zum Teil wirklich lange nichts passiert, wo es aber eher darum geht, dass man versteht, dass da ein Kampf zwischen dem Werfer und dem Schlagmann stattfindet, wo viel taktiert wird, wo viel ausprobiert wird und wo man einfach eine Standfestigkeit, zum Teil steht man ja über Stunden als Schlagmann auf dem Platz, also ne, da geht's um so taktische Feinheiten, wie kann ich als Werfer so einen Schlagmann aus dem Spiel rausnehmen. Bei den One Day Internationals, was wir jetzt bei der WM sehen werden, ist das Risiko insgesamt etwas höher, aber auch da kommt es zu Phasen, wo vielleicht jetzt nicht in jedem Ball die Topspannung drin liegt. Aber tatsächlich, man muss verstehen, dass manches auch einfach von Taktik geprägt ist und das ist nicht immer nur ein Werfen und mit hohem Risiko draufhauen. Und wenn ich sofort was passiert nach 2-3 Bällen, dann gehe ich weg, weil nichts passiert. Sondern die Spannung entsteht aus dem Moment. Und selbst wenn vielleicht 5 Minuten nichts besonders Aufregendes passiert ist, im nächsten Moment kann irgendwas total Spektakuläres passieren. Und auch darauf zu warten, ich finde, darauf liegt auch für mich eine große Faszination in dem Spiel.
Die Cricket-WM geht am 30. Mai los. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es in Deutschland übertragen wird, aber es gibt sicherlich immer mal wieder Möglichkeiten, so ein Spiel zu gucken. Wir hoffen, wir haben euch das jetzt so ein bisschen näher gebracht, das Cricket-Spiel, weil es ist tatsächlich sehr interessant und es gehört zu den größten Sportereignissen, die es auf dieser Welt gibt. Das war Tom Klein, der mit mir diese Cricket-Regeln für das One Day International durchgegangen ist. Vielen Dank, Tom.
Gerne.
Das war's für heute. Wir werden während der Cricket-WM hier auf meinsportpodcast.de immer mal wieder die Highlights bringen. Ich werde mit dem Geschäftsführer des Deutschen Cricket-Bundes, mit Brian Mantle, über die Spiele bei der Cricket-WM berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.